Mir wurde gesagt, dass man nicht überall so alles versteht, was ich sage. Das kann an meiner ungehobelten Sprache liegen. Das kann an meiner, ich komme aus dem Ruhrgebiet, da kennt man kein Deutsch. Da kann man mir und mich nicht unterscheiden. Ist froh, wenn man mein und dein auseinanderhalten kann. Dann habe ich aber gehört, je schlechter man sieht, desto besser hört man in diesem Saal. Also da am Rande und da hinten. Ich versuche mich, wenn Sie gar nichts mehr verstehen, dann winken Sie, sonst sagen Sie, es war genug, was ich verstanden habe, der Rest war es wahrscheinlich nicht wert. Es gibt ja auch so. Wir lesen weiter. Genau da, wo wir aufgehört haben, im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4. Es geht los mit dem Vers 18. Ja, das sind die schlechten Augen. Brauche eine neue Brille, auch das ist fällig. Wir wollen euch aber, liebe Brüder, da beginnt's, ja, ist das so. Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken in die Luft dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Ich lese zunächst mal erst bis dahin, weil ich nicht sicher bin, ob wir den Rest überhaupt noch mitkriegen. Und wenn ja, dann können wir den immer noch lesen. Nicht traurig sein wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Das ist doch mal eine klare Ansage und Unterscheidung. Es war ja kein Wunder, dass der Paulus viel mehr noch in der Anfangszeit der Gemeinde in Thessalonich beigebracht hätte, nicht? Als er konnte. Er musste ja Hals über Kopf dann weg. Und er hat sich wahrscheinlich immer Sorgen gemacht, was alles nicht dran gekommen ist und was wichtig gewesen wäre. Und ja, hier merkt man's. Wir sind jetzt ein paar Kapitel, die muss er nacharbeiten. Und die sind ihm wichtig, dass er die nacharbeitet. Und an diesem Punkt ist ihm das besonders wichtig. Ich möchte nicht, dass ihr traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Das heißt ja zunächst mal, es heißt zunächst mal nicht, dass Christen beim Sterben geliebter Menschen keine Trauer haben. Es soll ja den Pfarrer gegeben haben, der bei einer Beerdigung folgende Rede gehalten hat oder geschlossen hat und gesagt hat, was sonst noch an Liebe, an großen Dingen oder liebevollen Dingen über die Verstorbene zu sagen ist, das können wir an den Tränen ablesen, die jetzt geweint werden. Alle schauten sich um, es wurde keine einzige Träne geweint. Das heißt, wo keine Tränen sind, war auch keine Liebe. Insofern ist das eine ziemlich unchristliche Einstellung von Christen zu erwarten, angesichts vom Sterben geliebter Menschen nicht weinen zu müssen und zu dürfen. Vielleicht tun die das auch nicht, aber vermutlich liegt der Grund dann da, dass das nicht besonders viel Liebe im Spiel gewesen ist. Natürlich ist das immer Abschied nehmen, ist immer schmerzlich. Je älter man wird, desto mehr macht man sich darüber Gedanken. Meine Frau und ich, wir verhandeln da auch drüber. Das heißt, verhandeln ist vielleicht der falsche Ausdruck, weil man hat da nichts zu verhandeln. Wer zuerst geht und wie das ist, wenn wer geht und so, das ist so. Es wird uns irgendwie erwischen. Wenn ich meiner Frau dann auf dem Flug nach Rio de Janeiro über dem Atlantik empfehle, ein gemeinsamer Absturz könnte das Problem doch jetzt lösen. Findest du das auch wieder nicht so possierlich? Und dann sag ich ihr, ja, so eine lustige Witwe, so eine trauernde Witwe, das möchtest du dann wohl lieber sein, was? Also wir zanken uns da ein bisschen drüber, meiner in diesem Fall noch ungeheiligten, weitgehend ungeheiligten Art, gehe ich ihr damit manchmal auf die Nerven, aber nur um zu vertuschen, dass einen sowas ja auch bewegt. Wenn man so lange miteinander gelebt hat, dann ist das Sterben eines geliebten Menschen, das ist bei Ehepaaren immer so. Das ist wie eine aufgerissene Wunde und die heilt ja auch nicht so schnell. Es dauert ja endlos lange, das geht nicht so schnell weg. Also darum geht es nicht, es geht, aber es ist schon ein Unterschied. Ich habe in dieser Woche, letzten Woche am Mittwoch, eine Cousine beerdigt in Essen und das hat mich tief bewegt, weil mit der bin ich aufgewachsen, die war 2 Jahre älter als ich und so. Als Kinder haben wir miteinander in den Trümmern von Essen gespielt und so weiter. Wir haben viel miteinander gelacht, ein Leben lang miteinander. Sie hatte eine ganz eigene Art von Humor und so weiter. Und dann habe ich vor 3 Wochen sie zum letzten Mal besucht im Krankenhaus und habe Abschied genommen, weil absehbar war, dass sie heimgeht. Und sie war ganz, ganz schwach, sie hatte Krebs und so. Gott sei Dank hatte sie gar keine Schmerzen, aber sie war ganz, ganz schwach. Und dann haben wir miteinander gesungen und haben die Bibel gelesen und haben miteinander gebetet und ich habe sie gesegnet. Und ich habe dann, als sie gegangen sind, gesagt, so möchte ich sterben. Ein tiefer Friede über diesen Mädel. So, und dann haben wir sie beerdigt und die Truppe von der Bestattungsinstitut und die Besatzung da in dem, die haben sich die Augen gerieben, weil sie so einen dröhnenden Gesang in ihrer Trauerhalle zu Menschengedenken nie mehr gehört haben. Oh, lasst uns mit Jauchzen erheben den Schöpfer und Herrscher der Welt, ein altes Schlachtlied aus dem Weigelhaus. Das kennt sonst kaum einer. Und zum Schluss dann, wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein, ich in die goldenen Gassen gehe ein. Also das war ein wunderbares Lied. Und laut und strahlend und mit Tränen in den Augen. Natürlich ein großer Schmerz für den Mann und so. Aber es war, natürlich war das Abschiedsschmerz. Aber es war eine große Siegesfreude. Es war eine Hoffnung, das Lebenszeugnis dieser Frau. Wir beurteilen das nicht, Gott ist der Richter, wir müssen niemanden in den Himmel loben. Aber das Lebenszeugnis stand da als ein Zeugnis für Jesus, den Sieger, der durchträgt, auch in schweren Zeiten. So, das heißt, Trauer ist, es geht nicht darum, dass Christen keine Trauer haben. Weil Sterben, Abschied nehmen, ist immer auch eine schwere Sache. Aber Trauer ohne Hoffnung, das ist entsetzlich. Da bleibt einem nichts anderes, als sich zu belügen. Und das habe ich mir geschworen in meinem Leben. Ich will eine, weiß ich noch, war junger Vikar in Troisdorf bei Bonn und musste, mein Chef schob mir alle Beerdigungen zu, die er selber nicht halten wollen. Und dann stand ich da in unsäglichen Versammlungen. Ich habe mir geschworen, lügen tust du nicht. Weil dieses Gerücht, dass nirgendwo so viel gelogen wird wie an Gräbern, das hat mich wütend gemacht und so, die Wahrheit sagen. Ja, wir haben einen Trost, der ist aber allein in Jesus, dem Retter. Und ohne den gibt es keinen Trost im Leben und im Sterben. Und deshalb gerne predige ich das Evangelium auch an den Gräbern, für die, die leben. Mit Toten rede ich nicht mehr. Aber Paulus war das wichtig, dass sie jetzt selber das wissen. Ich will nicht, dass ihr traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Was aber war das Problem der Thessalonicher? Wir müssen das nochmal angucken. Ich möchte, dass ihr nicht im Ungewissen seid über die, die entschlafen sind. Es waren also einige gestorben in der Zeit. Und auch in diesem Text ist ja ganz offensichtlich, dass Paulus mit der Wiederkunft Jesu zu den seinen eigenen Lebenszeiten noch rechnet. Also da heißt es da, denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvor vorkommen werden, die entschlafen sind. Also er redet hier ganz deutlich, wir, die wir leben und übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn. Im ersten Thessalonicher Brief, einer der frühesten Briefe, vielleicht der früheste, ist das noch klar. Im Philipperbrief, da hören wir ganz andere Töne. Da rechnet er damit, dass er heimgeht. Ich habe Lust abzuscheiden und mit Christus zu sein, sagt er. Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Philipper 1. Das ist am Ende seines Lebens. Okay, das ist aber typisch für jeden lebendigen Christen, rechnet damit. Jesus ist bereit dafür. Paulus kommt ja auch da in Kapitel 5 ausdrücklich nochmal dazu. Christ ist gekennzeichnet dadurch, ich bin bereit, der Herr kommt zu meiner Lebzeit. Und ich möchte wach sein und empfangsbereit. Und alles, was es an Zeichen und Hinweisen gibt über Entwicklung der Geschichte, und da sagt die Bibel ja auch mancherlei, selbst Jesus in Matthäus 24 und Markus 13, manches an Entwicklungen deutlich gemacht, ein Zeichen, aber sagt dann ausdrücklich, wenn es um Berechnung geht, Zeit und Stunde, weiß ich nicht. Manche schlitzohrigen Christen sagen dann, ja, Zeit und Stunde, hat er gesagt, aber Jahr und Jahrzehnt oder so, das ist was anderes, das dürfen wir ausrechnen. Das ist natürlich Kokolores, geht natürlich überhaupt nicht. Also beides bleibt. Sein Kommen wird eine Überraschung. Und wir sollen wach sein. Aber jetzt geht's darum, was ist denn jetzt im Einzelnen mit denen? Und das beschreibt Paulus auf eine wunderbare, schöne, knappe Weise. Und er sagt, keine Sorge, die gestorben sind, kommen nicht schlechter weg als wir. Wenn wir damit rechnen, dass Jesus wiederkommt zu unserer Lebzeit. Was auch viel besser wäre. Fände ich auch ganz okay. Das fände ich viel besser. Hofft man immer noch drauf, dass das passiert. Ja, was ist aber im Einzelnen? Was kann man wissen? Denn wir glauben, dass Jesus Christus gestorben, und wenn wir glauben, dass Jesus Christus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Also mit Jesus, durch Jesus mit ihm einherführen. Das heißt, die bestimmende Aussage ist immer, mit und in Christus sein. Das ist das, was man eindeutig begreifen muss. Das gilt jetzt, wenn ich die Vergebung der Sünden annehme, dann werde ich eine Personengemeinschaft mit Jesus. Luther, ein Kuchen. Mit Christus ein Kuchen sein. Meine Sünden, meine Vergänglichkeit und seine Heiligkeit und Reinheit und Gerechtigkeit und Barmherzigkeit zusammen, das ist ein Kuchen, den kann man nicht mehr auseinanderkriegen. Kann man nur noch als Kuchen genießen. Untrennbar. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus ist. Weder Leben noch Tod, wegen Gegenwärtiges, Zukünftiges. Das geht, ist alles durchgängig. Jesus selbst, ich in euch, ihr in mir. Das ist die Kernaussage. Christsein ist nicht ein Denken über Gott, sondern ist Leben in der Gemeinschaft mit dem gekreuzigten, auferstandenen, erhöhten, wiederkommenden Herrn Jesus Christus. Jetzt ist das Problem, wie gestaltet sich diese Gemeinschaft mit Jesus in den verschiedenen, ja, was soll ich sagen, Situationen, Lebensphasen, also jetzt, wo wir hier auf dieser Erde rumdackeln, was passiert, wenn ich sterbe, was passiert, wenn er wiederkommt, mit den einen, mit den anderen, so, und das war die Problematik. Und da hatten die das in Thessalonich, das hatten sie noch nicht, sage ich mal so. Im Katechismusunterricht, im Bibelunterricht, waren nicht dran gekommen mehr, weil Paulus abdampfte oder weg musste. So, das war jetzt, ja, was ist denn das? Ist da ein Unterschied, ob er kommt zu unseren Lebzeiten, ob wir jetzt sterben? Wo? Das ist ja eine Frage, die viele bewegt. Wo ist denn der Mensch? Also heute muss man in unserer Zeit ja natürlich sowieso erstmal sich behaupten dagegen, ist der Mensch tatsächlich mehr als sein Körper? Bin ich mein Gehirn? Also bin ich dann weg, wenn das Gehirn erloschen ist? So, bin ich, wer bin ich denn? Ja, da haben wir Theologen den Gemeinden immer beigebracht, dass das, wenn die alten Griechen dann den göttlichen Funken im Menschen geglaubt hätten und dass das die Seele wäre, haben sie alle die Schweinsblase gesucht, irgendwo, wo ist die Seele, haben die Chirurgen das auseinandergenommen und gesagt, hätten da nichts gefunden. Dann sind die Christen jetzt ganz in Verlegenheit, also hat er denn nun eine Seele oder hat er keine Seele? Wo ist das denn? Kann man denn sowas sagen? Ist das griechische Philosophie? Nun, eins muss man doch sagen, dass der Mensch mehr ist als sein Körper, ergibt sich daraus, aus der Schöpfung schon, dass der Mensch unterschieden ist von allem, was sonst an Geschöpfen da ist, dass der Schöpfer zu diesem Menschen, diesem Geschöpf spricht. Er sagt du und er gibt diesem Geschöpf das Recht zu antworten, zu beten, auf Gott zu horchen, ihm zu vertrauen. Er gibt ihm den Auftrag, macht er die Erde untertan, Geschäftsführer Gottes zu sein, stattet ihn aus mit dem Heiligen Geist, also dem Schöpfergeist Gottes, gibt ihm also Anteil an Gottes Schöpfergeist, um in dieser Gottesbeziehung zu leben und diesen Dienst auszufüllen. Sagt dazu, diese Gottesebenbildlichkeit, diese Spiegelbildlichkeit, Ebenbildlichkeit heißt ja nicht, wir sehen aus wie Gott, blonde Haare, schwarze Haare, sondern so wie das Spiegelbild total darauf angewiesen ist, dass da jemand gegenüber ist, der sich spiegelt. So ist das Wesen des Menschen, dass er total auf das Gegenüber Gottes eingestellt ist. Das ist seine einzigartige Würde. Und die schenkt Gott und deshalb hat natürlich auch niemand das Recht und die Möglichkeit, einem Menschen diese Würde zu nehmen. Und nun gehört zu dieser Spiegelbildlichkeit auch noch, das ist aus heutiger Zeit ja besonders wichtig, zur Kenntnis zu nehmen, dass Gott dieses Ebenbild schafft in der Polarität und Gemeinschaft von Mann und Frau. Das ist also keine Lebensform, die wir uns wählen oder die wir konstruieren, sondern die Gott stiftet und dass das Ebenbildlichkeit des Menschen in der Gemeinschaft und Polarität von Mann und Frau geschieht, das ist genauso offenbarte Wirklichkeit Gottes wie die Tatsache, dass es den Schöpfer gibt. Denn aus der Biologie kann man nicht ableiten, dass es einen Schöpfer gibt, der die Welt aus dem Nichts schafft. Und dass der Mensch dieses einzigartige Geschöpf ist, das aus der Gemeinschaft und dem Gegenüber und der Verantwortung vor Gott lebt. Das heißt, diese Zugewandtheit Gottes zu seinem Geschöpf ist das, was wir mehr sind als ein Körper. Und das bleibt, weil Gott bleibt. Und er besteht darauf, dass das bleibt. Und auch wenn wir das gar nicht wollen, denn die meisten wollen das ja nicht, die trösten sich ja mit dem Gedanken, dass mit dem Tod alles aus ist und dass sie niemandem verantwortlich sind, dann muss man sagen, schade für dich, leider stimmt es nicht. Gott besteht auf der Menschenwürde und er wird garantieren, dass diese Würde des Menschen als letztes in der Geschichte zur Geltung kommt, nämlich im jüngsten Gericht. Er wird jeden Menschen würdigen, gefragt zu werden und Antwort zu geben, was hast du mit dem Leben gemacht, das ich dir geschenkt habe. Das wird jedem Menschen passieren, er wird uns richten nach unseren Werken. So. Und das kann man nicht mögen, also mögen oder nicht mögen, das spielt überhaupt keine Rolle. Ist natürlich immer schwierig, wenn man Wirklichkeit, die tatsächlich passieren wird, ausblendet. Und der Philosoph Charles Taylor hat im dicken Buch geschrieben, von der säkulare Zeitalter heißt das Buch, er sagt, in den letzten 500 Jahren hat sich eine abgeschlossene Diesseitigkeit entwickelt. Das heißt, es gibt eine, wir können gar nicht mehr denken oder nicht wirklich denken, dass es eine Wirklichkeit gibt außerhalb von Menschen. Alles, was wir da Gott und so weiter denken, das können wir nur denken als unser Hirnprodukt. Natürlich Vorstellungen von Gott gibt es, Glauben an Gott und Götter kann es geben, aber das heißt nicht, dass die unabhängig von unseren Gedanken Wirklichkeit werden. Das gibt es alles nicht. Und das prägt uns natürlich auch als Christen heute. Und deshalb leben wir Christen diesseitiger, als uns theoretisch lieb ist. Und rechnen mit der Wirklichkeit Gottes viel weniger, als unser Bekenntnis sozusagen und unsere Lieder vor allen Dingen vermuten lassen. Und das war damals vielleicht noch nicht so das Problem. In vielen Teilen der Welt ist das nicht das Problem, weil dort Menschen selbstverständlich sagen, es gibt Geister, es gibt Gott und es gibt nicht nur das, was ich zählen kann. Aber in Westeuropa und Nordamerika ist das wie die Pest eine Geisteskrankheit, die uns alle bestimmt und die auch uns Christen sehr stark. Deshalb, wer will denn unter den Christen schon in den Himmel? Wir wollen alle nochmal nach Mallorca. Wir essen Müsli und Salat, dass wir 120 werden, obwohl wir wissen, dass wir dann alle garantiert Krebs kriegen und dement werden. Macht nichts, wir wollen es trotzdem. In den Himmel will keiner. Deshalb versteht kein Mensch heute mehr den Paulus, wenn er sagt, Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Nein, sagen wir, in einem Chor mit unserer ganzen Gesellschaft, Sterben ist der größte Verlust, der denkbar ist. In der Multi-Optionsgesellschaft, also in der Gesellschaft, wie man unsere Gesellschaft nennt, in der es so wahnsinnig viele Wahlmöglichkeiten gibt, was Essen und Trinken, Lebensmodelle, Reisemöglichkeiten und all sowas, Berufsmöglichkeiten gibt, da hast du so viele Möglichkeiten, dass du schon ganz rappelig wirst, dass du nicht weißt, was du, es gibt 70.000, 100.000 Möglichkeiten, aber die begrenzte Zeit deines Lebens lässt ja gar nicht zu, dass du das alles ausprobierst. Bist du also dauernd von der Angst gequält, du hättest das Entscheidende verpasst, weil manche können schon gar nichts mehr wählen, sich gar nicht mehr entscheiden, weil sie Angst haben, wenn ich das nehme, verpasse ich ja vielleicht das Bessere. Das ist geradezu eine Krankheit. Ärzte reden von Optionsparalyse, also von Lähmung. Andere geraten in Panik. Junge Leute können sich nicht entscheiden, welchen Beruf sie machen. Machen noch ein freiwilliges Jahr und noch ein Volontariat. 5 Runden, bis man weiß, was könnte ich da immer werden. Beim Heiraten ist dasselbe. Wir werden immer älter, kaum einer. Sie trauen sich nicht mehr, sich zu trauen. Weil ist ja auch schwierig, sich festzulegen und so alles. Annabelle, du bist so herrlich intellektuell. Ist alles nicht so einfach. So, und jetzt, das Ganze ist, wir haben keinen Ewigkeitshorizont, das hat der Erfinder, der Soziologe Gross aus St. Gallen, der das Buch Multi-Optionsgesellschaft geschrieben hat, selber Katholik ursprünglich, aber hat das, glaube ich, vergessen. Er hat dann gesagt, ja, früher hatten die Leute einen Ewigkeitshorizont, die mussten nicht alles in dieser Zeit haben, aber das ist jetzt weg. Jetzt muss jeder selber alleine, wir sind Individuen, jeder Einzelne muss ein Projekt des guten Lebens gestalten. Du musst es ganz alleine machen, niemand nimmt es dir ab. Und du musst es, die Ewigkeit schrumpft auf die Lebenszeit zusammen, du musst alle Wahnsinnsmöglichkeiten in deinem Leben optimal verwirklichen. Ja, davon kannst du nur krank werden. Dafür kannst du nur krank werden, denn das weißt du objektiv, das wird nicht gehen. So, deshalb mit dem Rücken zur Wand, das Leben verlängern um jeden Preis. Der Tod ist der letzte große Vernichter unserer Wahlmöglichkeiten. Deshalb entscheidet sich heute, dass du kannst die Christen unterscheiden daran, ob sie mit Paulus sagen können, Christus ist mein Leben, Sterben ist Gewinn, ist mein Gewinn. Ich gewinne dazu. Ja, was denn? Ewig im Kirchenchor singen? Ist für Männer insbesondere nicht besonders attraktiv, weil schon hienieden sie nicht so sehr zu gewinnen sind, in Kirchenchören zu singen. Überall Männermangel bei den Stimmen. Was heißt das denn? Wir haben gar keine Vorstellung von dem. Ist alles so blasse Welt. Lockt einen nix, will man nicht hin. Die Bibel ist da sehr konkret. Sie sagt nämlich ganz fast das, was uns erwartet. Am Grenzübergang ist mir das am anschaulichsten. Er wird selber alle Tränen abwischen. Das finde ich toll. Krankheit, Schmerzen, Schmerzensgeschrei wird nicht mehr sein. Aber was ich noch wichtiger finde, ist, wir werden mit Christus leiden, hier sagt Paulus, werden wir auch mit ihm herrschen. Und Jesus lädt ein, mit ihm teilzuhaben an seiner Weltregierung. Das heißt, wir werden unternehmerisch tätig sein. Und zwar in leitenden Positionen. Wir werden Verantwortung haben in der Gestaltung des Universums, und zwar ohne Fehler zu machen. Ohne das als Überbelastung zu empfinden. Wir werden kreativ sein, wie der Schöpfer schöpferisch ist. In Gottes neuer Welt. Unvorstellbar, ja. Aber das ist eine Perspektive. Ihn sehen, wie er ist. Und solche Leute sind unschlagbar. Deshalb ist der Paulus nicht einzuschüchtern gewesen im Knast, aus dem man den Philipperbrief schreibt und sagt, ich habe nicht die Sorge, ob ich hier rauskomme, lebendig noch, sondern ich habe nur eine Sorge, dass Christus verherrlicht wird an meinem Leibe. Es sei durch Leben oder durch Sterben, denn Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Punkt. Leute, die eine solche Hoffnung haben, die zwingt man in dieser Zeit nicht mehr in die Knie. Und ich habe den Eindruck, solche Typen brauchten wir heute. Die nicht feige die Arschbacken zusammenkneifen und bei jedem Gegenwind, wenn gerade, einen Schwächeanfall bekommen. Weil sie ihre Haut retten wollen, ihre Vorteile sichern wollen, ihre Annehmlichkeit retten wollen, noch ein paar Jährchen angenehmes Urlaubsleben retten wollen. Weil sie keine Hoffnung haben. Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Das war in Thessaloniki eigentlich grundsätzlich klar. Die Frage war nur, was passiert jetzt, wenn, wie, wenn die sterben, haben die einen Nachteil. Und jetzt muss man das einfach nochmal schön lesen, wie das dann geht. Paulus sagt, ich habe ein Wort des Herrn. Er bezieht sich ja in dem Zusammenhang ausdrücklich auf das, was wir auch in Matthäus 24 lesen. Wenn die Kapitel 5 lesen, merken Sie es noch deutlicher. Aber es wahrscheinlich kann zu diesem Wort des Herrn auch gehören, das ist das Kennzeichen der Apostel im engeren Sinne, also der Augenzeugen des Auferstandenen, die ihm begegnet sind und die eine besondere Unterweisung nach Ostern, vor Himmelfahrt, bei Paulus danach, noch bekommen haben, die wir nicht haben. Das heißt, darauf bezieht sich Paulus hier, ich habe ein Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Erster Punkt, keine Sorge, die haben keine Nachteile und wir haben keine Vorteile. Das ist das erste Mal. Ja, was denn? Was passiert denn da? Dann erzählt er das. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, er selbst wird herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen, also mit denen, die auferstanden sind, entrückt werden auf den Wolken in die Luft dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Nun ist das mit der Entrückung ja auch so eine eigene Geschichte. Es gibt Leute, die machen sich da, die kennen da, wer weiß was und denken, hoffentlich passiert die jetzt nicht so bald und was ist, wenn ich im Auto sitze und der Fahrer wird entrückt und ich nicht und wohin fährt das Auto? Ja, seit demnächst fahren die automatisch. Also das ist das geringste Problem. Pass mal lieber auf, dass du nicht in die Verdammnis kommst. Also, na gut. Was ist das hier? Die Bibel gebraucht natürlich die Sprache, die Menschen verstehen. Und das ist eine Sprache, die aus einem damals sehr geläufigen Anschauung stand. In der ganzen alten Welt, das ist ja bis heute auch so, Empfangsrituale, Empfangszeremonien, Empfangsprotokolle werden ganz hoch gehandelt bei Staatsbesuchen. Wer empfängt den Gast schon am Flughafen und wer tritt da an und Ehrenformationen so. Und in der alten Welt war das so, je bedeutender der Staatsbesucher war, der König oder der Fürst, der da zu Besuch kam, je bedeutender der war, desto größer war die Empfangsdelegation und desto weiter zog man dem Erwarteten entgegen. Wenn das so eine kleine Nummer war, dann brauchte man nur vors Haus gehen oder vor die Stadttore. Aber wenn das ein richtig dicker Typ war, dann zogen da Hunderte und Tausende mit Ross und Reiter und Proviant Tage und Wochen lang dem entgegen. Denn solche Karl der Große und solche, in solchen Zeiten waren ja die Besuche zwischen den Residenzen, die waren ja monatelang, die waren ja endlos unterwegs. Das war ja alles nicht so ex und hopp wie heute. Eben mal mit dem ICE oder dem Flugzeug irgendwo hin. So, und das muss man vor Augen haben. Die Bedeutung des empfangenen Gastes spiegelt sich wieder in der Größe der Empfangsdelegation und in der Weite der Strecke, die man ihm entgegenzieht. So, und jetzt kommt, Jesus kommt. Und dann sagt er, pass auf, das ist der König aller Könige. Und er kommt aus Gottes unsichtbarer Welt. In der Bibel wird immer von den Wolken des Himmels geredet, wenn der Menschensohn Weltrichter kommt mit den Wolken des Himmels. Die Wolken des Himmels spielen in der Bibel oft die Rolle als die Nahtstelle zwischen der unsichtbaren Wirklichkeit Gottes, bei der Himmelfahrt zum Beispiel, und der sichtbaren Welt der Tische und Bänke, wo wir sind. So, diese Wolken spielen hier eine Rolle, diese Nahtstelle. Und dann sagen sie, er kommt aus der unsichtbaren Welt. Alle werden ihn sehen, Jesus hat das gesagt, Matthäus 24. Keine Diskussion werden nötig sein, wo er ist, sondern wie der Blitz vom Osten bis zum Westen, alle werden ihn sehen, wenn er kommt. So, das ist völlig klar. So, und hier sagt er, was ist unsere Aufgabe? Wir, die wir zu ihm gehören, sind die Empfangsdelegation, um den König aller Könige zu ehren und ihm die angemessene Ehre entgegenzubringen. Ja, und was ist jetzt mit denen, die gestorben sind? Ja, sagt das klar, die werden zuerst auferweckt und wir, 1. Korinther 15, das hat ja Händel groß intoniert, ich war das als Trompeter, habe ich das immer versucht zu spielen, wenn die Posaune erschallt und so, das ist ein wunderbares Stück im Messias und da sagt er, in einem Nu werden wir verwandelt. Werden wir verwandelt, die Lebenden verwandelt in die Herrlichkeit Gottes, in diese andere Welt, die nicht vergänglich ist. Und die Toten werden erstehen, das Verwesliche wird anziehen, die Unverweslichkeit. 1. Korinther 15 wird das ganz knapp. Und das in einem Nu, das heißt in einem Augenzwinkern. Das ist die unerhörte Wirklichkeit. Matthäus 24 sagt Jesus noch, dass das der Augenblick sein wird, in dem die Himmel werden ihren Zusammenhalt verlieren. Das ist diese unerhörte Tatsache, die wir mit dem anthropischen Prinzip bezeichnen, Feinabstimmung des Kosmos, wenn Physiker einem erzählen, wie die Werte sind, wie um Bruchteile von kleinsten Werten sich die Werte verschieben und es wäre gar kein menschliches Leben mehr möglich auf der Erde. Das ist unglaublich. Jesus sagt, ja, die Kräfte des Himmels werden ins Wanken kommen. Die feine Abstimmung des Kosmos wird plötzlich nicht mehr stimmen. Es wird alles verwandelt werden in Gottes neue Wirklichkeit. So, und dann sagt er, das wird passieren. Macht euch mal keinen Kopf. Wir werden gemeinsam mit denen, die zuerst auferweckt werden, weil sie zu Christus gehören, werden verwandelt werden. Wir werden alle zu dieser riesen Ehrenempfangsdelegation in den Kosmos ihm entgegengehen, den wiederkommenden Herrn. Und dann sagt er jetzt, was ist denn eigentlich unser Trost? Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Der Trostgedanke ist immer, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Nun haben wir immer noch im Kopf zu sagen, ja, aber jetzt sind doch da Leute gestorben und die sind nur ein paar Wochen tot, sind jetzt schon Jahre tot und Jahrhunderte tot und so. Und wo sind die denn zwischendurch bis zur Auferstehung? Denn haben die Christen natürlich auch Systeme entwickelt, wo man sich da auffällt, ob das ein Schlaf ist und wie alle, wer weiß was. Das ist für uns ein gewisses Problem als Menschen, weil Zeitlinie, wie lange und was ist vorher und nachher, gibt es nur in der Schöpfung, die vergeht. Raum und Zeit. In Gottes Wirklichkeit, in dem er gleich gegenwärtig ist, von Ewigkeit her und zu Abrahams Zeiten, Jesus und jetzt und in Ewigkeit, ist für uns total unvorstellbar. Wir können ohne die Verlaufszeit nicht anschaulich denken. Also stellen wir auch Fragen, die voraussetzen, es müsste immer und überall diese Verlaufszeit geben. Aber in Gottes Welt gibt es das nicht. Es gibt in der geschaffenen Welt, die vergeht. Da gibt es Verlaufszeit, wie es dreidimensionalen Raum gibt und so. Gottes Welt ist anders. Da passen weder unsere Fragen, noch können wir entsprechende Antworten darauf geben. Insofern glaube ich, es ist durchaus angemessen, auch intellektuell, redlich, und man sagt, es gibt da Fragen, die kannst du einfach nicht beantworten. Weil das passt, da passen unsere Fragen nicht auf Gottes Wirklichkeit. Und Paulus spekuliert da auch nicht, wo sind die jetzt und wo, was ist das im Einzelnen? Da gibt es in der Bibel höchstens Andeutungen. Aber was tröstlich ist, ist, wir werden immer mit Christus sein. Wir werden immer beim Herrn sein. Alle Zeit heißt es. Und das ist die durchgehende Linie. Da mögen wir logisch Probleme mit haben, das übereinander zu bringen. Das immer mit Jesus sein, das heute wirst du mit mir im Paradiese sein, sagt Jesus dem Schächer am Kreuz. Und dem am Ende der Geschichte wird die Totenauferstehung, das Weltgericht und die neue Himmel, neue Irdische. Zeitlich kriegen wir das alles schwer zusammen. Man kann sich jetzt entscheiden und sagen, wir spekulieren uns mal den Kopf durch, bis wir Kopfschmerzen haben. Oder wir können sagen, das, was geoffenbart ist, ist die klare Wahrheit. Was auch immer passiert, wir werden mit Christus sein. Vergebung der Sünden verbindet uns unlösbar mit Christus. Jetzt hier auf dieser Welt, in diesem Leben, ein sehr unpassendes Paar, so gehören wir zusammen. Und nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Das gilt auch angesichts des Todes. Diese Trennung kann weder die Not des Lebens noch die Not des Sterbens, keine Macht, weder sichtbare noch unsichtbare Macht, trennen, Römer 8. Und der Triumph ist, Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Das heißt, ich weiß, ich bin Gewinner. Ich habe keine Angst, darf getrost darauf zugehen und mutig, deshalb mutig heute leben, weil niemand mir das nehmen kann. Sie können mir alles nehmen. Sie können mir selbst mein körperliches Leben nehmen. Sie können mir die Gemeinschaft mit Christus nicht nehmen. Deshalb sind wir unbesiegbar. Das ist Hoffnungsmenschsein. Und das gibt eine solche Zuversicht und Stärke. Und natürlich ist das besonders nötig sich dessen bewusst zu werden in Zeiten der Bedrängnis und Anfechtung. Weil wer keine Hoffnung für die Zukunft hat, der wird sich anpassen an die Gegenwart, um sein Schäfchen möglichst heute noch irgendwie ins Trockene zu bringen und noch möglichst viel Annehmlichkeiten rauszuschinden aus dem, was er heute hat. Und daraus kommt ein Leben der Anpassung. Das sagen Sie, mit dem 21. Jahrhundert angekommen, man kann doch nicht mehr die Sachen, wie die das früher gesagt haben. Das ist alles Quatsch. Das ist die Ideologie der Feiglinge und der Hoffnungslosen. Paulus hat gesagt, ich möchte nicht, dass ihr traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben, sondern ich möchte, dass ihr euch tröstet mit diesen Worten untereinander. Mit welchen Worten? So werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Ja, das ist doch mal ein Hammer. So, und jetzt mache ich das nicht mehr. Ich will nur noch sagen, lesen Sie das fünfte Kapitel, den ersten Teil des fünften Kapitels, weil da geht's jetzt noch mal darum, von den Zeiten und Stunden. Aber, liebe Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Und wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. So, und dann, das ist ja Originalton Jesus, Matthäus 24. Und dann sagt er, wacht und lebt, orientiert am Wort Gottes, Wege der Wahrheit und Gerechtigkeit, lasst euch nicht einlullen, ermahnt euch, werden mit Christus sein. Es ist so wichtig, diese Hoffnung neu zu gewinnen. Weil wenn wir sind wie alle, und ich fürchte, im Blick auf das Sterben sind wir Christen heute mehr wie alle anderen, als uns lieb ist. Ich gucke hier so in den Raum und es ist ja keine Fehleinschätzung, wenn ich sage, der Altersdurchschnitt liegt auch relativ hoch hier. Das ist ja eine sehr erfreuliche Tatsache, denn die meisten, die hier sitzen, brauchen nicht mehr so lange zu warten, nach aller menschlichen Voraussetzungen, bis sie den Herrn sehen. Und ich hoffe, dass ihr Schmunzeln und Lächeln ein Ausdruck der Freude ist und nicht der Ironie. Weil sie im Grunde doch sagen, dass es leider traurig war und man möchte doch noch ein paar Urlaube in Mallorca unterbringen, bevor man in den Himmel muss. Verstehen Sie, das ist eine bittere Wahrheit. Ich liebe ein Abendlied von Gerda Segen. Und das schließt mit dem Satz, das Leben ist ein Wandern von einem Tag zum anderen, zur großen Ewigkeit. O Ewigkeit, du Schöne, mein Herz an dich gewöhne. Mein Heim ist nicht in dieser Zeit. Hoffnung, die den Alltag stärkt, hängt auch damit zusammen, woran wir unser Herz gewöhnen. Wenn wir unser Herz gewöhnen in das schöne Häuschen, das wir gebaut haben, und die schöne Ferienhaus, das wir auch zusätzlich noch haben. Und den schönen Urlaub, den wir uns auch immer genießen können, nehmen können. Dann lebt unser Herz eben hier. Und wenn wir das Wort Gottes nicht lesen und uns nicht anstiften lassen in unserem Denken und uns nicht gewöhnen an die kommende neue Welt Gottes und seine Herrlichkeit, dann sind wir zukunftsunfähig und hoffnungsarm. Ich saß beim Mittagstisch mit einer Schwester zusammen, zum Schluss wir beide alleine. Und wir haben dann darüber miteinander geschwärmt, wie toll das ist, dass wir auf Gottes Ewigkeit zugehen. Wir wollen beten. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Und gewöhne uns an deine neue Welt. Zeig uns dein Herz jetzt, Danke, dass nichts und niemand uns trennen kann von dir und deiner Liebe. Und lass uns das gewiss sein, bis ins Sterben hinein. Dass wir dich sehen, wie du bist, so wie du uns jetzt erkennst. Herr, komme bald. Amen.